Ja, die Konservendose, das ist so ein bisschen das, was die Hidden Champion. Sie ist überall in jedem Supermarkt, selbst in jedem Bioland auf vielen Campingreisen. Die Konserve ist überall da. Wir reden wenig über die Konserve, deshalb ist gut, dass heute Tag der Konserve ist. Sie haben die Nachteile angesprochen. Im Grunde sollten wir heute auch mal über die Vorteile der Konservendose sprechen.
Vorteile habe ich entdeckt darin, dass sie eben haltbar machen, leichter als Einmachgläser sind und nicht zerbrechlich sind und auch ein gutes Lagerformat haben. Was gibt es denn sonst noch für Vorteile?
Ja, wir reden heute viel über Nachhaltigkeit und über Recycling. Das meiste, was wir tun, ist ein Downcycling. Dinge werden einmal benutzt und dann nachher verbrannt oder geschreddert und so weiter. Die Konserve ist eigentlich die einzige Aufbewahrungsform, die wirklich recycelt werden kann. Sie kann komplett wiederverwendet werden. Sie wird eingeschmolzen, sie wird magnetisch aus dem Müll rausgezogen und das Metall kann man komplett wiederverwenden. Es ist eine echte Kreislaufwirtschaft. Und die Konserve hat den Vorteil, dass sie, naja, ungeachtet der Tatsache, dass man für das Metallschmelzen Energie braucht, energetische Vorteile hat. Wir haben keine langen Kühlketten. Und es gibt ja viele Menschen in Deutschland und auf der Welt, die denken, sie kaufen nachhaltig, wenn sie Biogemüse aus Frankreich kaufen, tiefgefroren oder tiefgefrorenen Biolachs aus Chile. Das ist mit den langen Kühlketten ganz, ganz problematisch, zumal Energie immer teurer wird. Die Konserve, die müssen sie nicht kühlen, die kann heiß werden, die kann relativ kalt werden. Und sie hält trotzdem jahrelang. Das Mindesthaltbarkeitsdatum versalzt uns etwas die Suppe. Tatsächlich ist die Konserve ja eine Art Endloskonserve, auch nach Jahrzehnten noch genießbar. Eigentlich eine tolle Sache, die sicherlich eine gute Zukunft hat.
Was sagen Sie zu Mindesthaltbarkeitsdaten? Die schreiben ja meistens, also meistens nehmen Menschen sie sehr ernst und auch Konservendosen haben meistens eher ein Haltbarkeitsdatum, was anders als Sie gerade beschrieben haben, nicht auf Jahrzehnte in die Zukunft datiert werden.
Das muss man draufschreiben. Das ist das deutsche Lebensmittelrecht. Das ist eine rechtliche Problematik. Ich war gerade in Südwestfrankreich, wo viele Entenprodukte als Konserve hergestellt werden. Ich sage scherzhaft bei mir im Keller, das ist meine Atomreserve. Und tatsächlich sagen die Menschen, die diese Konserven dort herstellen mit Ententeilen, die vorgekocht oder gebraten in ihrem eigenen Fett sind, nach 5 Jahren, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, da verbessert sich nochmal die Qualität. 10, 20 Jahre, das ist gar kein Problem. Die Konserve also heute mit einem schwierigen Ruf, mit einer guten Zukunft. Und wir müssen auch überlegen, im 19. Jahrhundert erfunden, zunächst mal und verwendet als Soldatenkost, weil wir da diese großen Nachschubprobleme hatten. Und der Durchbruch kommt dann im Ersten Weltkrieg. Seitdem ist sie wirklich Massenware. Und in dieser Zeit, als die Konserve noch nicht ganz Massenware war, vor gut 100 Jahren, da hatte die Konserve einen tollen Ruf. Da wollten die Menschen technisch verarbeitete Lebensmittel, natürlich und regional. Das war was für die Armen und für die Bauern. Und im Waldorf Astoria in New York, im damals teuersten Hotel der Welt, da war Corned Beef aus der Konserve das teuerste Gericht überhaupt. Und frischer Hummer ganz hinten auf der Speisekarte als Billigessen.
Gibt es eigentlich auf der Erde Regionen, wo verhältnismäßig wenig konserviert wird und verhältnismäßig viel frisch verzehrt wird?
Ja, das hängt mit dem ökonomischen Standard ab. Und ich war vor einiger Zeit zu einer Projektarbeit im Dogon, das ist im Süden von Mali an der Grenze zu Burkina Faso. Da gibt es ein großes Gebiet, in dem es noch nicht mal Geldwirtschaft gibt, eine ganz furchtbar abgelegene Region mit großer Armut. Und dort gilt als größtes Luxusprodukt eine Dose Coca-Cola, die alle paar Monate mal jemand mitbringt, die dann rumgereicht wird und bestaunt wird. Eine Region, in der es gar keine Konservierung gibt, in der große Armut ist. Und wir sollten in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die Konserve, die oft einen schlechten Ruf hat, uns einfach aus einer Konservierungsproblematik raushilft. Konservieren ist eine schwierige Sache. Vom Konservieren hängt der Wohlstand von Nationen, von Gesellschaften ab. Und jeder, der heute in unsicheren Zeiten ein paar gute Konserven im Keller hat, kann sich eigentlich glücklich schätzen. Die Konserve zu haben, ist sozusagen ein zivilisatorischer Fortschritt gegenüber Gesellschaften, die keine Konserven haben.
Stichwort gute Konserve. Das Image von Lebensmitteln, die in Konservendosen oder auch in Gläsern aufbewahrt werden, ist ja schon eher so, dass sie geschmacklich nicht an frische Produkte herankommen, da sie eben quasi nicht selbst zubereitet wurden. Was sagen Sie zu diesem Ruf?
Sie haben völlig recht. Ich glaube, das Problem ist nicht die Konserve, sondern die schlechte Konserve. Und wer über die Grenze nach Frankreich fährt oder nach Italien, sieht, dass es wunderbare Fertiggerichte in der Konserve gibt, die hochqualitativ zubereitet sind, die auch teuer sind. Ich habe die Ententeile erwähnt, da gehört die Gänseleber zu, da gehört etwa Zunge in Madeira zu, bei uns im Billigregal in der schlechten Qualität, in Frankreich im Luxusregal in der hervorragenden Qualität. Und auch beim Gemüse geht das. Wir haben inzwischen technische Verfahren, die dazu führen, dass der Vitamingehalt zufriedenstellend ist, dass der Geschmack eigentlich ganz gut ist. Und viele Dinge kennen wir ja auch eher aus der Konserve als ganz frisch. Zum Beispiel Erbsen für das Leipziger Allerlei. Wenn das eine Qualitätskonserve ist mit guten Produkten drin, ist das eigentlich eine tolle Sache. Wir können ja schlecht im Januar und Februar frische Erbsen ernten.
Französische Gänseleber aus der Konserve beißt sich dann aber natürlich auch wieder mit den Transportwegen, die Sie anfangs angesprochen haben.
Ja, das ist schon richtig, aber wir leben in einer globalisierten Welt und der Weg der französischen Konserve nach Deutschland ist immer noch ökologischer als der von dem arabischen Erdöl, was durch über Tausende von Kilometern kommt und im Prinzip die gleichen Transportkosten verursacht. In einem globalen Markt sind die Qualitätsprodukte, die wir mit der Konserve zurücklegen, ja, je nachdem gerade noch verschmerzbar. Natürlich ist es besser, alles regional und saisonal zu haben. Davon sind wir aber weit entfernt. Ich glaube, wer mit Augenmaß konsumiert, der kann auch gelegentlich Konserven essen, weil sie eben eine Reihe von Vorteilen haben. Und nicht alle Menschen haben so viel Zeit. Das ökologisch Gute, das können Menschen machen, die viel Geld haben und viel Zeit haben. Aber viele Menschen in Deutschland und gerade in strukturschwachen Regionen haben gar nicht die Möglichkeit, weil sie nebenbei so viel arbeiten müssen, weil sie vielleicht zwei Jobs haben. Da können wir nicht schimpfen, dass die Leute mal eine Konserve essen. Wie sollen sie denn sonst überleben? Und es gibt eben auch Fertiggerichte, die kann man zwischendurch auch mal essen. Die kosten 1,50 € und ich habe eine komplette Mahlzeit. Und wissen Sie, wir haben gerade ein Projekt gemacht, prekäres Essen, wo wir Menschen am unteren Rand der Gesellschaft erforscht haben. Und wir haben viele alleinerziehende Mütter getroffen mit geringem Einkommen, mit großem psychosozialen Stress, die sagen, ich kann nicht permanent jetzt auch noch aufs gute Essen achten. Ich habe so viel Probleme. Das Essen gehört nicht dazu. Ich bin froh, wenn meine Kinder überhaupt irgendwas essen und mal nach Hause kommen. Ich kann das gut verstehen, wenn wir die Gesamtgesellschaft in den Blick nehmen, dann ist die Konserve nicht die schlimmste Sünde, die wir haben. Im Grunde sind die Konservenpreise in Deutschland insgesamt günstig. Sie kriegen Fertiggerichte für unter 2 €. Die kann ich kombinieren mit frischen Dingen. Und wer nicht die Möglichkeiten hat, nicht die Zeit hat, nicht die Energie hat, auch nicht die Gesundheit hat, ständig permanent gut und saisonal und regional zu kochen, der kann doch mal einen Eintopf aus der Dose nehmen und dazu einen frischen Salat machen oder einen Apfel daneben legen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir global 1 Milliarde Menschen haben, die unterversorgt sind, die nicht genug Kalorien haben. Und wir müssen auch hier mit Augenmaß überlegen, eine komplette Mahlzeit mit einer Eintopfkonserve für 2 € und ein bisschen Obst dazu, das ist doch eigentlich ein Geschenk, dass wir im Augenblick noch so gut satt werden in Deutschland.
Kommen wir noch für einen Moment auf die Erbsen zurück. Da habe ich ja eine persönliche Frage an Sie, Herr Hirschfelder. Erbsen aus dem Tiefkühlfach oder aus dem Glas?
Glaubenssache. Ich glaube, das hängt davon ab, mit welchem Geschmack man groß geworden ist. Ich bin in den 60er Jahren groß geworden. Da gab es relativ viel Erbsen aus der Konserve. Wenn ich an Leipziger Allerlei denke und die Frikadellen, die meine Mutter dazu gemacht hat, diesen Geschmack möchte ich auch als Erwachsener gern essen und freue mich über ein Erbsengericht aus der Dose. Meine Tante, die schwört allerdings auf Erbsen aus Gläsern. So unterschiedlich ist das. Es nimmt sich letztlich nicht viel.
Jetzt habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen über quasi Vorräte anlegen nachgedacht und recherchiert. Das Bundesamt für Katastrophenschutz gibt beispielsweise 3 Tipps beim Anlegen von Vorräten. Man soll Schritt für Schritt anlegen und nicht gleich 1000 Sachen auf einmal horten. Man soll die Konserven oder die Vorräte in den Alltag integrieren, also auch regelmäßig dann wieder verkochen. Und so testet man vielleicht auch aus, was einem gefällt. Und die Mischung macht's ist der 3. Tipp. Man soll nur Dinge besorgen, die man besonders mag und die man auch verträgt und darauf achten, dass sie ungekühlt haltbar sind und notfalls auch kalt gegessen werden können. Gerade die ersten beiden Punkte machen deutlich, dass solche Vorräte auch regelmäßig verbraucht werden sollten und dass eben kein riesiges Kontingent an Lebensmitteln angehäuft werden sollte. Es gibt aber durchaus auch den Trend des Preppens. Menschen legen sich systematisch einen Vorrat an, da sie auf einen Systemumsturz vorbereitet sein möchten, an dem dann alle Lieferketten in sich zusammenbrechen, keine Lebensmittelversorgung mehr stattfinden kann, wie wir sie gewohnt sind. Was sagen Sie zu dieser Form des Vorräteanlegens?
Das ganz normal. Wir leben in einer Zeit, in der wir mit schlechten Nachrichten bombardiert werden. Es gibt Kriege, es gibt die Angst vor Stromausfällen, von sonstigen Katastrophen. Und eine ganz natürliche Reaktion ist es, finde ich, Vorräte anzulegen. Das sehen wir auch in der Geschichte. In den letzten 2000 Jahren, wo wir es überblicken können, sind Gesellschaften umso wohlhabender und fortschrittlicher, je mehr sie überhaupt eine intelligente Bevorratung anlegen. Und ich kann jeden gut verstehen, der sich für 4 Wochen Vorräte ins Haus legt. Das ist eine natürliche, psychologisch nachvollziehbare Reaktion. Mache ich selber auch gern und ich gehe öfters runter in den Keller und gucke, was es da alles gibt. Manche Dinge werden alt, auf die habe ich dann keine Lust. Irgendwann esse ich sie dann doch. Aber es gibt Schlimmeres, als Vorräte zu haben. In einer historischen Betrachtung würden uns für eine Speisekammer, die ein Normalmensch wie ich im Keller hat, da würden uns über viele, viele Jahrtausende die Menschen beneiden, dass wir so schöne Sachen im Keller haben. Und andere ärgern sich heute, dass Menschen überhaupt Konserven benutzen. Aber ich finde es eigentlich eine schöne Sache und auch eine wichtige Sache. Dieses Preppen ist politisch aufgeladen. Es gibt viele Normalhaushalte, die haben auch Taschenlampen und Kerzen, einen Gaskocher und vielleicht eine Axt im Keller, ohne dass sie sich Prepper nennen würden. Wir haben eine Prepper-Bewegung, die eine deutliche Schnittmenge mit dem rechtsextremen Milieu aufweist. Da ist das Problem nicht die Konserve im Keller, sondern die politische Gesinnung und die Gewaltbereitschaft. Aber es gibt eben auch da eine Sonderszene, die sich in eigenen Bunkern über lange Zeit hinweg ja Vorräte anlegt, dass man eventuell Jahre überleben kann. Das sind Dinge, die sind einfach politisch problematisch, aber die unschuldigen Lebensmittel im Keller, die können ja auch nichts dazu. Die Prepper-Szene ist vielschichtig und ich kann jeden verstehen, der Unwohlsein hat, wenn Menschen sich auf einen Krieg vorbereiten. Also wir haben schon einen starken Staat, der dafür sorgt, dass wir nicht individuell preppen müssen, aber ein bisschen Vorräte ist trotzdem schön.
Abschließend vielleicht habe ich festgestellt, dass die Faszination der Konservierung mittlerweile ja sogar das Einschließen von Unterhosen in Dosen einschließt. Finden Sie nicht auch, dass das eine Zweckentfremdung der Konservendose ist und dass Konservieren ein Privileg von Lebensmitteln sein sollte?
Naja, wir konservieren ja viele Dinge. Wir müssen auch langfristig überlegen, wie wir Datenträger konservieren, wie wir vor Feuchtigkeit schützen und so weiter. Da gibt es sicherlich bessere Methoden als die Konserve. Mir tut natürlich jede Konserve leid, die eine Unterhose erdulden muss. Aber das sind Dinge, die können wir mit Augenzwinkern sehen. Das sind Marketing-Gags, die so lange funktionieren, dass ich eine Unterhose in einer Dose kaufe und mir zuschicken lasse mit einem benzinbetriebenen oder dieselbetriebenen Fahrzeug. Das sind so die Stilblüten unserer Konsumgesellschaft, die so lange funktionieren und auch von manchen Menschen lustig gefunden werden, solange wir so billige Energie haben, aber ich glaube, das sind Dinge, die wir in Zukunft nicht mehr sehen werden. Das Umweltbewusstsein nimmt zu und die Energiekosten sind so hoch, dass die Konserve irgendwann teurer ist als die Unterhose.